Herr Di Fabio, die Weimarer Verfassung für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie verantwortlich zu machen, das ist ja eigentlich passé. Würden Sie dennoch sagen, dass es einen bestimmten schweren Geburtsfehler dieser ersten demokratischen Verfassung gab?
Es gab neben vielen Vorzügen und progressiven Gehalten dieser Verfassung einen Fehler. Es wurde eine unklare Kompetenzverteilung im Hinblick auf die Staatsleitung aus dem Kaiserreich übernommen in diese demokratische Verfassung, weil der Reichspräsident und das Parlament beide Einfluss auf die Reichsregierung hatten. Der Reichspräsident ernannte den Reichskanzler und das Parlament musste die Gesetze für die Reichsregierung erlassen. Das bedeutet, ein Reichskanzler, eine Reichsregierung brauchte eigentlich das Vertrauen nicht nur des Parlaments, sondern auch des Reichspräsidenten. Das war schon im Kaiserreich ähnlich und führte dazu, dass es unklar wurde, wer vertritt eigentlich die politische Entscheidungsgewalt. Wer ist das Zentrum der Reichspolitik? Und das hat ja dann zu Anmaßungen des Reichspräsidenten geführt, der seinen Reichskanzler versuchte zu steuern. Das ist ein Konstruktionsfehler gewesen, den das Grundgesetz konsequent vermieden hat.
Bleiben wir noch ganz kurz bei dieser starken Position, bei diesem Konstruktionsfehler der Reichsverfassung, bei der starken Position des Reichspräsidenten. Jetzt gibt es ja die Ansicht, dass manchmal Verfassungen auch gesehen werden als eine Art äußere Form für vielleicht politische Mentalitäten oder gewisse politische Dispositionen einer Gesellschaft. War es dann nicht auch ein Problem, dass gewissermaßen diese erste deutsche Demokratie von Weimar den konstitutionellen Vatermord eben nicht ganz umgesetzt hat und eben den Reichspräsidenten vielleicht zu einer Art Ersatzkaiser sogar noch erkoren hat in diesem mentalitätspolitischen Sinne?
Ja, man muss ja eben sehen, die Monarchie ist ja mehr implodiert, als dass sie jetzt in einer Art Volksaufstand hinweggefegt worden wäre. Und damit haben die Deutschen auch nicht kundgetan, dass sie Probleme mit einem Staatsoberhaupt hatten, das stark als Spitze der Exekutive war, sondern dass sie ein Problem mit einem demokratisch nicht legitimierten Staatsoberhaupt hatten. Und das Versprechen der Weimarer Verfassung war eben, mit zwei starken Legitimationssträngen, direkte Wahl des Reichspräsidenten und direkte Wahl des Reichstages, eigentlich eine perfekte Demokratie und dazu noch mit plebiszitären Elementen eine perfekte Demokratie, eine vollendete Demokratie auf den Weg zu bringen. Und dass das praktisch nicht funktioniert hat im Verlauf der Entwicklung, sagt aber nicht, dass die Konstruktion per se falsch war. Ich würde sogar die These wagen, dass zu Beginn der Republik, als die Bürgerkriegsgefahr von links und von rechts virulent war und aktuell war, dass da der starke Reichspräsident besser, segensreicher wirkte, als dass das Bonner System, das Bonner Verfassungssystem hätte tun können. Denn die Reichswehr, sie war unklar in ihrer Positionierung. Das Offizierskorps neigte nach rechts, die Mannschaften neigten nach links. Und da brauchte man den Oberbefehlshaber, brauchte man die Figur, die an der Spitze des Staates das Kommando hat. Und das war der Reichspräsident anstelle des Kaisers. Und da muss man ganz deutlich sehen, in einem Staat, der so vom Militärischen her kam, war das eine andere Frage als heute die Frage, wer hat eigentlich die Befehlsgewalt über die Bundeswehr?
Wenn sich damit eben auch so eine autoritäre im Grunde Figur etabliert hat, auch damit ein autoritäres Politikverständnis mit diesem starken Reichspräsidenten, der in der Anfangsphase der Weimarer Zeit so eine starke Rolle gespielt hat, dann ist es ja wirklich auch so, dass man sich mehr die Realität als eben die Struktur angucken muss. Das machen Sie in Ihrem Buch ja auch und Sie stellen gegenüber Friedrich Ebert, den ersten Reichspräsidenten und dann später Paul von Hindenburg. Diese Betrachtungsweise, verrät die sehr viel über die Realität, die Verfassungsrealität von Weimar, dass man da so zwei starke Figuren hatten, die sich im Grunde gegenüberstanden und für ganz andere, unterschiedliche Arten von Verfassungspolitik auch standen?
Ja, die Weimarer Verfassung wollte ausweislich ihrer Schöpfer, Hugo Preuß, im Hintergrund vielleicht auch Max Weber, sie wollten den starken Reichspräsidenten, demokratisch legitimiert, ein bisschen plebiszitär legitimiert und wünschten sich damit auch Zusammenhalt des Staates, vielleicht auch ein gewisses dynamisches Potenzial und am Anfang personelle Stabilität. bei einem solchen System hängt es eben immer sehr davon ab, wer ist es, wer wird in dieses Amt gewählt. Und ein Friedrich Ebert hat sich als segensreich erwiesen. Er war nicht nur Sozialist, sondern er war vor allen Dingen ein eigensinniger Demokrat. Und diese Eigensinnigkeit, die hat ihn Kurs halten lassen gegenüber den Verführungen und Gefährdungen, die von den politischen Extremen kamen. Und dafür wurde er angefeindet, dafür wurde er persönlich verunglimpft, aber er hat Kurs gehalten und er ist ja jung an Jahren gestorben, hätte dieser Reichspräsident weiter das Amt ausfüllen können, bin ich sicher, dass die Weimarer Demokratie nicht untergegangen wäre. Paul von Hindenburg dagegen, das war einer der Architekten der Dolchstoßlegende. Es war kein Mann, der die Demokratie um jeden Preis verteidigte, sondern der für das rechtsnationale Trauma stand und die Idee, dass man nur mit einer Einheit, wie sie im Ersten Weltkrieg als Burgfrieden und Einheit des Volkes propagiert worden war, nur die Zukunft gewinnen könnte. Und das war im Grunde genommen ein reaktionäres Modell. Und wenn man einen solchen Reichspräsidenten im Amt hat, in dieser zentralen Stellung der Weimarer Verfassung, dann konnte das nicht gut gehen. Zumal ja seine Aufgabe auch war, bei inneren Unruhen die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit im Reich zu garantieren. Ein Friedrich Ebert hat das getan. Ein Hindenburg konnte sich zu einem SA-Verbot oder auch nur zu einem Uniformverbot ja kaum durchringen, weil das ja seine nationalen Einheitsträume gefährdet hätte.
Schauen wir uns jetzt mal die demokratischen Gründerväter im Grunde der Weimarer Reichsverfassung an. Die Autoren der Weimarer Reichsverfassung könnte man sagen, der Jurist Hugo Preuß war ganz wichtig, ein hochinteressanter Verfassungsrechtler, der als Jude lange Zeit nicht Professor werden konnte. Warum wird denn sein Erbe eigentlich heute so wenig gewürdigt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Unter Juristen wird er gewürdigt. Kein wissenschaftlicher Beitrag über die Weimarer Reichsverfassung, der nicht Hugo Preuß in den Vordergrund rückt. Hugo Preuß ist ja auch ein Exponent der Weimarer Koalition, die als die Nationalversammlung vor 100 Jahren zusammentrat, hatte es ja für die Weimarer Koalition bestehend aus Zentrum, SPD und Liberalen eine Dreiviertelmehrheit in der Nationalversammlung gegeben, also äußerst komfortabel. Und die DDP, also der linke liberale Teil, der auch fest auf dem Boden dieser Verfassung stand, wurde eben durch so jemanden wie Hugo Preuß auch vertreten bei der Verfassungsgebung und natürlich als Ideengeber in ganz besonderer Weise. Er steht auch damit für den deutschen Liberalismus und da erinnert sich der eine oder andere nicht so gerne daran vielleicht. Ich weiß nicht, warum in der öffentlichen Meinung Hugo Preuß, der ja auch justizpolitisch jenseits der Verfassungsgebung durchaus seine Handschrift hinterlassen hat, warum man über ihn nicht so sehr nachdenkt. Aber seien wir ehrlich, die Weimarer Verfassungsgeschichte oder die Weimarer Geschichte überhaupt, sie wird ja gerne nur vom Ende her erzählt. Und dieses Ende ist ja auch dramatisch und das ist ja auch überhaupt nicht verwunderlich. Aber es gibt eben auch eine Anfangsphase, wo die Chancen bei allen unmittelbaren Anfeindungen, wo die Chancen doch auch da waren, dass sich diese Republik behauptet. Und die Selbstbehauptung Weimars und die Ideen, die da unterwegs waren und die Personen, die da agierten, die verdienen durchaus mehr Aufmerksamkeit.
Wenn man mal genau das eben nicht macht, also nicht die Weimarer Republik und die Weimarer Reichsverfassung von ihrem Scheitern, von ihrem Ende her betrachtet, was würden Sie sagen, könnten wir denn verfassungspolitisch aus dieser Weimarer Reichsverfassung heute noch lernen?
Ja, das verfassungspolitische Lehre liegt vor allen Dingen darin, dass eine Verfassung wichtig ist. Sie ist ja ein Regelsystem, nach dem wir spielen und das lässt das Spiel selbst nicht unbeeinflusst. Verfassung ist wichtig, aber die soziokulturellen Bedingungen einer Gesellschaft sind mindestens ebenso wichtig, wenn nicht auf längere Sicht doch das Ausschlaggebende. Mit anderen Worten, eine Gesellschaft, die das Regelsystem einer freiheitlichen Demokratie eher mehrheitlich ablehnt als verteidigt, die wird auf Dauer dieses Regelsystem auch nicht verteidigen können. Und das ist die Erfahrung Weimars gewesen. Schon früh ist ja diagnostiziert worden, es war eine Republik oder eine Demokratie ohne Demokraten. Das ist eine Überzeichnung, aber es gab eben zu wenig Demokraten. Und in der Schlussphase der Weimarer Republik 1932 haben die Deutschen zwar nie die Nazis gewählt, aber also mit Mehrheit gewählt, sondern sie haben aber sehr deutlich die Republik abgewählt, indem sie verfassungsfeindliche Parteien mit Mehrheit ausgestattet haben, sodass man demokratisch, parlamentarisch gar nicht mehr regieren konnte. Auf diese Prozesse, wie es dazu kam, ob es nur die Verzweiflung in einer wirtschaftlichen Notlage war, ob es nur das Trauma des verlorenen Krieges und einer gespaltenen Gesellschaft war, oder ob da auch noch andere Prozesse eine Rolle spielten, Erzählungen vom linken und vom rechten Rand, kulturelle Potenziale, die diese ganze Richtung nicht wollten, die auch die bürgerliche Republik langweilig fanden. Diese soziokulturellen Bedingungen, da sollte man sich mit beschäftigen, weil so etwas zu jeder Zeit und in jeder Demokratie in anderem Gewand auftreten kann und wir heute in der Krise des Westens das eine oder andere Muster wiederfinden, ohne dass man gleich von Weimarer Verhältnissen sprechen könnte.
Soweit der Verfassungsrechtler und ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio über die Weimarer Reichsverfassung. Udo Di Fabio hat ein Buch über die Weimarer Reichsverfassung geschrieben, die Weimarer Verfassung, Aufbruch und Scheitern heißt es. Herr Di Fabio, besten Dank für das Gespräch.
Ja, danke.